ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Ich begrüße ganz herzlich Andreas Hoffmann. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind Volkswirt, erfahrener Journalist, haben 25 Jahre aus dem politischen Berlin berichtet, 15 Jahre lang für das Hauptstadtbüro des Stern. Und jetzt gibt es immer wieder ja Vorwürfe gegen Journalisten, sie seien zu regierungsnah. Andere sagen, die Journalisten hauen nur drauf. Wie sind Sie denn solchen Vorwürfen begegnet?
Diese Vorwürfe kriegt man immer wieder und das hängt mit dem Job zusammen. Dieser Job ist immer ein Zwiespalt. Man muss eine gewisse Nähe zu den Politikern machen, weil wenn man keine Nähe herstellt, erfährt man nichts. Und ab und zu muss man auch Distanz haben. Und dann muss man sich zurücklehnen und sagen, hat denn der Politiker alles richtig gemacht? Hat er die richtigen Themen angegriffen? Hat er die richtigen Reformen gemacht? Und das ist immer so ein Zwiespalt zwischen Nähe und Distanz. Und da gibt es manchmal sehr schöne Momente. Also ich kann mich erinnern, dass ich mal mit dem Finanzminister, die Älteren kennen ihn vielleicht noch, Peer Steinbrück, unterwegs war. Und dann saß man mit mehreren Kollegen in der Hotelbar bis nachts um drei, hat über Politik, über die SPD, alles Mögliche philosophiert. Und wenn ich irgendwann der Pressesprecher gekommen wäre, würden wir wahrscheinlich heute noch da sitzen. Aber man erfährt dann, wie Macht funktioniert, wie man sich in so einer Partei durchsetzt. Und dann muss man sich aber auch wieder zurücknehmen, weil man sagen muss, hat er jetzt das Richtige gemacht? Hat er da vielleicht ein bisschen geschummelt oder so? Und das ging mir bei Herrn Steinbrück genauso. Ich habe dann später mal ein Buch, er hat dann nachher später ein Buch geschrieben und ich habe darüber eine Kritik geschrieben. Und da war er so sauer drüber, dass er dem Stern keine Interviews mehr geben wollte. Und dann musste eine Kollegin zwei, drei Jahre später Abbitte leisten und dann war er wieder freundlich zu uns. Also es ist ein bisschen in diesem Beruf angelegt, dass man zwischen Nähe und Distanz pendeln muss und das schafft manchmal Probleme.
Ja, wie sehr geht es darum, die andere Perspektive einzunehmen?
Man muss die andere Perspektive einnehmen, denn nur dann kann man sie darüber angemessen berichten. Aber man muss sie auch wieder aufgeben. Also das ist eine ständige Gratwanderung, die manchmal besser funktioniert, manchmal schlechter funktioniert. Manchmal wird den Journalisten vorgeworfen, dass sie viel zu nah dran sind, dass sie sozusagen den Sprachduktus übernehmen und so. Und das kann durchaus auch mal vorkommen. Aber das ist Teil des Jobs. Man muss sich davon immer wieder lösen. Und das gelingt mal besser, mal schlechter. Das gelingt dem einen mal besser, mal schlechter. Aber es gibt halt auch oft Kollegen, die dann auch irgendwie auf so einer schwarzen Liste stehen, weil sie mal was geschrieben haben, was dem Minister oder dem Kanzler nicht gepasst hat. Und darüber wird dann weniger berichtet.
Jetzt nehmen Sie eine andere Perspektive ein bei einem Thema mit einem sehr aufsehenerregenden Titel. Wir sprechen von der erfundenen Bedrohung, wenn es um den demografischen Wandel und damit auch um die Rente geht. Seit Ende der 90er gibt es die Erkenntnis, dass die Renten eben nicht sicher sind, so wie Blüm 86 noch versprochen hatte. Haben Sie das dann damals auch so gesehen?
Ja, ich bin ja ein Boomer. Ich bin Mitte 1962 groß geworden und ich bin seit den 80er Jahren immer mit dieser These konfrontiert worden, ihr Boomer seid an allem schuld. Ihr habt zu wenig Kinder gekriegt, das mit der Rente wird ein Desaster und überhaupt. Das fing in Mitte der 80er Jahre an und setzte sich immer so weiter fort. Irgendwann habe ich dann festgestellt, es ist ja irgendwie komisch. Es wird immer wieder erzählt, dass die Rente kaputt ist, aber sie ist ja gar nicht kaputt. Und ich habe dann bei den Recherchen zu meinem Buch festgestellt, dass diese Geschichte eigentlich nicht schon seit Mitte der 80er Jahre erzählt wird, sondern seit den 1930er Jahren. Also schon zum Ende der Weimarer Republik und auch zur Nazizeit. Also die Nazis hatten Kongresse darüber gemacht, dass die Rente bald den Bach runtergehen wird. Dass wir zu viele Alte und zu wenig Junge haben würden. Und so ging das in den 50ern, 60ern und 80ern Jahren weiter. Und ich habe mir irgendwann gefragt, also wenn immer von dem Ende der Rente geredet wird, es aber nie eintritt, vielleicht ist ja die Geschichte falsch.
Wie die alternde Gesellschaft dramatisiert wird und wem das nützt, darüber haben Sie geschrieben. Jetzt muss man ja erstmal die Frage stellen, wird die alternde Gesellschaft denn überhaupt dramatisiert? Wir hören ja so Sprüche, auch 70 ist das neue 50 und den Boomern geht's finanziell gut. Wo ist das Drama?
Naja, das wird natürlich sehr wohl dramatisiert, weil die Leute ja ständig sagen, der demografische Wandel bringt uns Niedergang. Wir werden immer älter, die Gesellschaft wird gebrechlicher. Man hat manchmal das Gefühl, die Leute, also bestimmte Experten, vermitteln so ein Bild, als wären wir eine Gesellschaft voller Rollatoren, als wäre Deutschland quasi vollgestellt mit Rollstühlen. Und also die Sozialsysteme funktionieren nicht mehr, wir können die Gesundheit nicht mehr bezahlen, die Rente können wir nicht mehr bezahlen und all das. Und ich finde, da ist schon sehr viel Drama drin.
Naja, wenn wir auf die Fakten gucken, im Jahr 2024 hat der Staat die Rente bereits mit 118 Milliarden Euro aus Steuergeldern bezuschusst. Sind mehr als 30 Milliarden Euro mehr als noch von vor 10 Jahren. Und die Tendenz ist weiter steigend. Und jeder 4. Euro aus dem Bundeshaushalt fließt in die gesetzliche Rente. Haben Sie auch gute Nachrichten?
Ja, Frau Köster, das ist gut, dass Sie das ansprechen, weil man muss sich die Zahlen ziemlich genau anschauen. Wir haben nämlich etwas geschafft in Deutschland, was den wenigsten Leuten aufgefallen ist. Wir haben die Kosten der Alterung begrenzt. Denn wir haben heute weniger Rentenbeiträge als vor 25 Jahren. Also 1999 lag der Rentenbeitrag bei 20,3% und heute liegt er bei 18,6%. Und das, obwohl wir 3 Millionen mehr Rentner haben, die im Schnitt auch noch 5 Jahre länger leben.
Und steigt ab Juli wieder um 4,24%.
Die Rente, meinen Sie jetzt?
Ja,
das stimmt.
Ja.
Aber man muss sich das mal vorstellen. Wir haben mehr Rentner, die länger leben und gleichzeitig zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer weniger Beitrag. Das ist ein Riesenerfolg, finde ich, der in der Debatte vollkommen zu kurz kommt. Sie haben jetzt auf den Bundeszuschuss verwiesen, dass der gestiegen ist. Da haben Sie recht. Der Bundeszuschuss ist gestiegen in den letzten 25 Jahren. Ich halte das aber nicht für besonders besonders schlimm, weil wir leben in einer wachsenden Wirtschaft. Bei uns steigt alles. Die Preise steigen, die Löhne steigen, die Einkommen steigen, alles steigt. Wir sind eine wachsende Gesellschaft und die Bäckerin will mehr Brötchen verkaufen, der Autohändler mehr Autos. Wenn in einer solchen Gesellschaft der Bundeszuschuss nicht steigt, wäre das sehr ungewöhnlich.
Die Unternehmer werden Ihnen damit im Argument kommen, wir sind aber nicht in einer steigenden wirtschaftlichen Situation.
Wenn Sie die aktuelle Situation beschreiben, haben Sie recht. Ich habe aber jetzt über die letzten 20 Jahre geredet. Und da muss man festhalten, dass wir in einer steigenden Wirtschaftssituation sind.
Und waren.
Oder waren. Und in einer steigenden Wirtschaftssituation wächst auch der Bundeszuschuss. Die Frage ist ja, wächst er überproportional? Wächst er mehr als beispielsweise die Wirtschaft wächst? Oder wächst er mehr als unsere Steuereinnahmen? Und das tut er nicht. Also vor einem Vierteljahrhundert hat der Bundesfinanzminister knapp ein Viertel seines Etats an die Rentenkasse überwiesen. Und das tut er heute auch. Also die Belastung des Staates ist nicht gestiegen. Und muss man sich insgesamt vor Augen führen. Mehr Rentner, die länger leben, weniger Beiträge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und die Belastung des Staates ist weitgehend gleich geblieben, relativ gesehen. Und auf die Relation kommt es an.
Und Sie glauben, in der Wahrnehmung ist es anders?
Ja, natürlich ist es in der Wahrnehmung anders, weil es so ist, dass gerne mit absoluten Zahlen hantiert wird. Es wird gesagt, es sind so und so viel hunderte Milliarden. Meist wird dann auch noch gesagt, wir haben 500 Milliarden, die wir ausgeben bis zum Jahr 2040 oder 2050. Aber das können sich die meisten Leute gar nicht vorstellen. Meine einfache Frage, sind 50 Euro viel oder wenig Geld?
Naja, kommt auf die Relation natürlich
exakt.
An.
Exakt. Ja. Haben Sie 500 Euro, sind 50 Euro sehr viel Geld. Haben Sie 5.000 Euro, sind 50 Euro sehr wenig Geld. Ja. Oder schauen Sie mal an, es wird immer, wie gesagt, was ich schon vorhin gesagt habe, das sind so große Zahlen aufgebaut. Stellen Sie sich mal vor, Sie suchen eine Wohnung und haben so die Vorstellung, es kostet irgendwie so 800, 900 Euro im Monat kosten. Und jetzt kommen Sie zu einem Vermieter und der sagt Ihnen, ja, also wenn Sie die Wohnung haben wollen, dann müssen Sie damit rechnen, dass die 200.000 Euro Miete kostet. Und was denken Sie da? Sie sind geschockt.
Es kommt auf den Zeitraum drauf an.
Genau, redet über den Zeitraum von 20 Jahren. Wenn Sie das runterrechnen, sind Sie bei ungefähr 850, 900 Euro im Monat. Und wir machen oft in der Debatte so Riesensummen auf, die mit der Realität wenig zu tun haben, weil die Realität ist konkret und die ist relativ kurzfristig.
Wenn Sie sagen, vieles ist gar nicht so schlecht, wie behauptet, wollen Sie da der jungen Generation Hoffnung machen, die ja weiß, sie kriegt kaum was raus?
Das ist ein guter Punkt, den Sie da ansprechen. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass man sich immer die Realität vor Augen hält. Und das habe ich in meinem Buch versucht zu tun. Die Realität, wie sie in den letzten 20, 30, 40 Jahren gelaufen ist. Und ich habe ja dieselben Vorwürfe bekommen oder dieselben Aussagen nach dem Motto, du kriegst nie wieder was raus und du zahlst in ein System ein, was überhaupt nichts bringt. Und jetzt muss man sagen, nein, das stimmt nicht. Also es gibt sicherlich Probleme bei der Rente und wir haben da auch Probleme dahingehend, dass die Rente heute nicht mehr so armutstauglich ist, wie sie das früher war, sage ich jetzt mal. Aber im Großen und Ganzen hat die Rente in den letzten 30, 40 Jahren sehr gut funktioniert. Sie müssen sich mal vorstellen, was passiert ist. Wir hatten zum Beispiel eine deutsche Einheit. Wir hatten eine deutsche Einheit, wo die Ostrentner viel weniger Rente hatten als die Westrentner. Heute ist es weitgehend ausgeglichen. Wir hatten diverse Finanzkrisen. Wir hatten eine Finanzkrise in Europa, wir hatten eine Finanzkrise in der Welt, wir hatten eine Griechenland-Krise, wir hatten unheimlich viel Zuwanderung Mitte der 10er Jahre. Dann haben wir Corona gehabt, wir haben die Ukraine-Krise gehabt. Und in all diesen Zeiten hat die Rente funktioniert. Sie war stabil, sie hat sogar noch die Beiträge gesenkt und sie ist immer gezahlt und sie ist teilweise auch noch gestiegen. Also das ist eine Auszeichnung dafür, dass dieses System ziemlich stabil ist.
Stichwort Perspektivwechsel, wenn wir drauf schauen. Also die Rentenreformchen, die es in Deutschland gegeben hat, haben die verlagern die Lasten auf die zukünftigen Beitragszahler. Die Kritik gibt's immer wieder. Weder Rente mit 67 noch Riester-Rente haben wirklich Entlastung gebracht.
Ja, das ist natürlich klar. Da haben Sie auch einen Punkt, den Sie sagen, dass wir uns immer die Zukunft anschauen. Und auch das muss man ganz klar sagen, die Prognosen sehen nicht gut aus. Man sagt dann beispielsweise, wir haben ja weniger Beitragszahler, wir werden immer älter. Dazu muss man aber sagen, die Prognosen sahen nie gut aus. Seit 100 Jahren sehen die Prognosen immer schlecht aus. Seit 100 Jahren sollen wir beispielsweise in Deutschland schrumpfen. Wir sind gewachsen. Um die Jahrtausendwende gab es Prognosen, wie der Rentenbeitrag aussehen sollte. Da hieß es, dass der im Jahr 2025, 2030 bei 25% oder 27% liegen würde. Wir sind bei 18,6%. Es wurde auch immer gesagt, dass wir schon zur Jahrtausendwende, dass wir weniger Beitragszahler haben. Wir haben mehr Beitragszahler. Wir haben 7 Millionen mehr, als wir 1999 hatten. Also,
wir haben auch 3 Millionen mehr Rentner.
Ja, eben. Aber wir haben das Verhältnis zwischen Rentner und Beitragszahler ist weitgehend gleich geblieben seit 1998, nämlich 2:1. Wir haben 2 Beitragszahler zu einem Rentner. Und das ist, finde ich, ein Ausdruck von Stabilität.
Also stellt sich die Frage, wer profitiert davon, wenn es lauter Hiobsbotschaften in Bezug darauf gibt? Welche Strategie steckt dahinter?
Ich weiß nicht, ob eine Strategie dahinter steckt, weil dann könnte man leicht irgendwelche Verschwörungstheorien etablieren. Und ich bin kein Freund von Verschwörungstheorien. Aber natürlich ist es sehr einfach, wenn man die alternde Gesellschaft zum Naturgesetz stilisiert. Denn gegen Naturgesetze kann man nichts machen. Da kann man Zumutungen gut verkaufen. Man kann den Arbeitnehmern sagen, ihr dürft nicht mehr so viel fordern. Die Rente muss sinken, weil das ist dieses Naturgesetz demografischer Wandel. Man kann den Frauen Angst einjagen und sagen, ihr habt keine Kinder gekriegt. Ihr seid schuld, dass wir in diesem Schlamassel stecken. Ihr wolltet zu selbstbestimmt leben. Und wenn sie als Bankvorstand oder als Versicherungsvorstand den Leuten ständig sagen, dass sie im Alter unter Brücken schlafen müssen, dann kaufen die deren Produkte. Insofern gibt es sehr viele Leute, die daran profitieren, an dieser Erzählung.
Danke an die SWR1-Hörer, die sich einschalten hier direkt ins Gespräch mit Andreas Hoffmann aus Schwäbisch Gmünd. Schreibt uns Andrea und die ist sauer und sagt, Mensch, warum sprecht ihr denn nicht über Pensionen? 74% hoch ohne Beitragszahlung, ich habe das so satt. 44 Beitragsjahre habe ich eingezahlt, auch in Teilzeit, Pflege, das ganze Programm. Meine Bruttorente beträgt 994,98 €. Ohne Ehegatte wohnte ich wohl auf der Straße. Andreas Hoffmann, was sagen Sie?
Pension, die Frau hat recht. Thema. Die Frau hat recht. Es gibt tatsächlich einen großen, eklatanten Unterschied zwischen Pension und Renten. Und mich ärgert das auch, wenn ich im Fernsehen Ökonomieprofessorinnen und Ökonomieprofessoren und auch andere Experten reden höre, die selber nie in oder kaum in die Renten eingezahlt haben, aber vielen Leuten sagen wollen, wie die Rente gestaltet werden soll, dass sie länger arbeiten sollen, dass sie gefälligst Kürzungen hinnehmen sollen. Man muss auch wissen, dass viele Kürzungen, die bei der Rente gemacht worden sind in den letzten 20 Jahren, kaum auf die Pensionen übertragen worden sind. Es gibt da noch ein paar andere Unterschiede. Man muss dazu sehen, dass manche Pensionen nicht immer noch zusätzliche Renten haben, weil es gibt ja viele, die noch Betriebsrenten haben. Das findet bei einem Pensionssystem oft nicht statt. Aber es gibt viele Vorteile, die man als Pensionär hat. Zum Beispiel, wenn man Pensionär ist, zahlt man in der Regel später weniger fürs Heim, weil es da Zusatzkosten gibt, die abgedeckt werden vom Staat. Und bei mir, also beim angestellten Rentner, ist die Grundlage mein durchschnittliches Einkommen für die ganze Zeit, die ich gearbeitet habe. Beim Pensionär ist es das letzte Einkommen, das ist natürlich viel höher. Also es gibt da eine Reihe von Ungerechtigkeiten. Ja, es gibt Ungerechtigkeiten, worüber immer wieder geredet wird und es wird trotzdem nicht angepackt, weil halt die Lobby der Beamten und die Lobby der Pensionäre sehr groß ist. Und da kommen sie schwer gegen an.
Anderer Kommentar aus Walderstadt von Beate. Sie möchte wissen, wie verändert sich das Rentensystem, wenn die Menschen nicht nur älter werden, sondern in immer mehr Bereichen KI eingesetzt wird?
Da muss man dann überlegen, wie man die Grundlagen der Finanzierung der Rente ändert. Wenn wir weniger Leute haben sollten, was bisher nie der Fall gewesen ist, Und wenn wir weniger Arbeitnehmer haben sollten, dann muss man darüber nachdenken, ob man andere Teile stärker belastet. Also muss man dann das Steuersystem ändern oder muss man andere neue Abgaben einführen. Das ist aber eine Frage dessen, wie die Gewinne belastet werden und wie sie nicht gelastet werden. Das ist ein sehr kompliziertes Problem, weil natürlich die Unternehmen immer sagen, die zahlen zu viel. Und da muss man sich das immer genau anschauen. Aber man muss dann quasi die Belastungen neu justieren. Aber auch das ist keine Hexenwirtschaft.
Dennoch, die Angst vor Altersarmut ist einfach unglaublich groß, gerade auch in einer jungen Generation. Und wenn wir mal ins Ausland gucken, was die womöglich besser machen, in den Niederlanden zum Beispiel, gibt's ab 67 eine garantierte Grundrente. Jeder, der mindestens 50 Jahre im Land gewohnt und gearbeitet hat, hat Anspruch drauf. Beträgt rund 70% des Mindestlohns und die Quote der Altersarmut liegt dort bei 5%, also 2/3 niedriger als in Deutschland. Können wir uns da was abgucken?
Naja, man muss sich bei den einzelnen Renten immer genau anschauen, wie die funktionieren in einzelnen Ländern. Niederlande hat ein anderes System als wir. Die arbeiten mit einer sogenannten Grundrente, die steuerfinanziert ist. Wir haben eine Grundrente in unserem System auch eingeführt, die aber beitragsfinanziert ist, wo man bestimmte Voraussetzungen machen muss. In den Niederlanden ist es zum Beispiel so, dass es neben dieser Grundrente noch weitere Effekte gibt, die aber gar nicht so billig sind. Also zum Beispiel gibt es eine umfangreiche Betriebsrente, die die Firmen dort bezahlen müssen, also fast zu 100%, was bei uns nicht der Fall ist. Bei uns würden die Firmen Sturm laufen, wenn die sagen würden, wenn es hieße, ihr müsst 100% der Betriebsrente übernehmen. Also man muss sich genau anschauen, was das einzelne System gut macht und was es schlecht macht. Ich zum Beispiel bin dafür, dass wir überlegen müssen, ob die Leute, die nicht so viel eingezahlt haben, auch mit einem gewissen Grundschutz auskomme. Wir haben eine gewisse Grundrente, die ist aber nicht ausreichend für viele Leute, weil sie nicht so viel eingezahlt haben. Darüber muss man nachdenken. Das ist aber nicht so ganz einfach, weil da gibt es viele Dinge zu berücksichtigen, die kompliziert sind und auch unter Umständen in die falsche Richtung führen können. Aber wir brauchen so ein System, wo die Leute das Gefühl haben, dass du auch wenn du im Alter nicht so viel eingezahlt hast, immer noch einen gewissen Grundschutz hast.
Andreas Hoffmann ist bei uns heute Vormittag. Geht's um das Thema von der erfundenen Bedrohung. Sie schreiben, wie die alternde Gesellschaft dramatisiert wird und wem das nützt. Kommen wir nochmal auf diesen Punkt, wem das nützt.
Also es gibt viele Leute, denen das nützt, weil die alternde Gesellschaft wird so als Naturgesetz stilisiert. Etwas, was über die Gesellschaft kommt, was man sozusagen nicht verändern kann. Und mit diesen Zumutungen kann man wunderbar politische Entscheidungen durchsetzen oder man kann von Sachen ablenken. Man kann davon ablenken, dass man es nicht hingekriegt hat, unser Geschäftsmodell in Deutschland vernünftig hinzukriegen. Dann kann man sagen, wir haben jetzt zu viel Alte und dann können wir nicht mehr so viel mit der Rente machen. Oder wir haben zu viel Alte, dann können wir nicht mehr so viele Ansprüche bei der Gesundheit durchsetzen. Und man kann damit gut Versicherungen verkaufen.
Und wenn wir jetzt mal auf die Sorgen der Menschen schauen, also eine junge Generation, die um die Zukunft bangt, die sich unsicher ist bei einer Rente. Sie gehen in der Geschichte noch weiter zurück. Sie haben es eben schon mal kurz anklingen lassen, denn die schlechten Nachrichten haben in der Politik Tradition. Warum ist das so?
Naja, es hat verschiedene Gründe. Also es hat zum einen psychologische Gründe. Also das Thema Alter berührt jeden irgendwie von uns. Wir fühlen uns davon bedroht. Wir denken, dass wir gebrechlich werden, Krankheiten kriegen und so weiter. Und diese Angst vor dem Alter, die übertragen wir dann auch auf die Gesellschaft. Das ist der eine Punkt, der sozusagen in der Debatte eine Rolle spielt, ein psychologischer. Der zweite Punkt ist, dass diese Geschichte von der alternden Gesellschaft und der Katastrophe und dem Niedergang, der da droht, dass die unheimlich oft erzählt worden ist. Und es gibt ein sehr schönes Buch von dem Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, langsames Denken, in dem er beschreibt, dass wir nicht unbedingt an Fakten glauben, sondern an Wiederholungen. Und je öfter was erzählt wird, umso mehr glauben wir das. Und am besten kann man das an Donald Trump erkennen, der seit 2020 erzählt, dass die Wahl, die er damals verloren hat, dass er dabei betrogen worden ist, dass es gefälscht worden war. Dafür gibt es keinen einzigen Beweis.
Es gibt das Nachrichtenprinzip Flood the Zone with Shit, also genau. Einfach Mist verbreiten.
Genau, es gibt sozusagen dafür keinen Beweis. Er hat alle Verfahren verloren. Er hat es aber trotzdem immer und immer wieder erzählt. Immer und immer wieder. Und der Großteil der republikanischen Wähler glaubt das. Und das Gleiche haben wir auch bei der Rente und bei der demografischen Entwicklung, bei der demografischen Wandel. Wir haben immer wieder die Geschichte gehört. Die Katastrophe ist nah. Es ist ganz fürchterlich. Und irgendwann beginnen die Leute, das zu glauben. Es wird zur Teil einer gefühlten Wahrheit.
Und trotzdem könnte man ja jetzt bei Ihren Nachrichten hören, ja, reden Sie sich das Ganze nicht schön, denn die Situation ist ja nicht so einfach, wie Sie sie beschreiben. Also es gibt einfach auch Probleme, wenn wir bei der Rente, gibt es dann natürlich auch noch ein Gesundheitssystem, was hinkt. Und all das hängt ja miteinander zusammen.
Da haben Sie recht. Aber rede ich mir das wirklich schön? Weil ich habe ja nur die Realität beschrieben. Ich habe die Realität der letzten Jahrzehnte beschrieben und seit Mitte des 19. Jahrhunderts, teilweise auch seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Ich habe eigentlich mich nur an der Realität abgearbeitet, nicht an Prognosen. Und wenn man jetzt sagt, ich rede mir was schön, wenn ich sozusagen nur die Realität beschreibe, stimmt vielleicht was mit der Wahrnehmung nicht, oder?
Und die Wahrnehmung ist, sagen Sie, verfälscht durch Medien, durch Lobbyinteressengruppen, wodurch noch?
Naja, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass das alles gezieltes Verfälschung ist oder dass beispielsweise jetzt die Journalisten das gezielt machen oder die Rentenexperten, sondern es hat was damit zu tun, dass es der Psychologie ist. Man glaubt, dass man sozusagen, wenn man etwas sehr oft gehört hat, dann glaubt man das irgendwann. Und so glauben wir, dass zum Beispiel, es gibt diesen schönen Satz, der immer wieder auftaucht, wir haben zu wenig Beitragszahler und immer mehr Rentner. Der ist faktisch falsch. Ich habe das auch erst nach und nach mir vor Augen führen können, warum der immer wiederholt wird. Aber er ist faktisch falsch. Wir haben nicht weniger Beitragszahler, wir haben mehr Beitragszahler. Trotzdem wird das immer wiederholt. Und deswegen muss man sich klar machen, dass es bestimmte gefühlte Wahrheiten gibt, die dann irgendwann das so selbstständig geworden sind.
Sind bei euch jetzt viele Reaktionen der Hörer mit dabei, die sagen, ja, aber was ins Sozialsystem reinkommt, also das sind natürlich auch viele, die das Sozialsystem verbrauchen. Also da kommt gar nicht so viel Plus rein. Wie sehen Sie das?
Naja, wir haben 7 Millionen mehr Beitragszahler als 1999. Das heißt, wir haben sieben Millionen mehr Leute, die Beiträge zahlen und damit unsere Sozialkassen stützen, die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, Pflegeversicherung und so weiter. Das hat bei der Rentenversicherung unter anderem dazu geführt, dass der Beitrag gesenkt worden ist. Und diese 7 Millionen sind gekommen, weil bei uns mehr Leute aus dem Ausland gekommen sind und hier arbeiten. Die Bundesagentur für Arbeit hat in einem Bericht geschrieben, dass das Jobwunder der letzten 10 Jahre bei Männern zu 75%, muss man sich vorstellen, zu 75% auf Migration zurückzuführen ist und bei Frauen zu 50%. Das heißt, Migranten haben einen Teil unseres Sozialsystems tatsächlich stabilisiert. Es gibt auch Probleme mit der Migration, da kann man auch drüber reden, aber es ist nicht so, dass die Migration für die Sozialsysteme schlecht war.
Ömer schreibt, die Kosten werden immer in die Zukunft verschoben. Man könnte auch mal nach Japan schauen. Die jammern trotz der älteren Gesellschaft nicht. Die Alten zählen noch was. Man ist innovativ und schreckt das nach. Die werden auch noch älter als wir. Andreas Hoffmann, Sie haben auch über die Japaner geschrieben.
Ja, der Hörer hat recht. Die Japaner sind ein gutes Beispiel dafür, wie man mit der alternden Gesellschaft ganz gut umgeht. Die japanische Gesellschaft ist vergleichsweise innovativ. Sie schaffen Wirtschaftswachstum und sie haben etwas geschafft, was man sich gar nicht genau vorstellen kann. Die Bevölkerung schrumpft dort seit etwa der Jahrtausendwende und gleichzeitig haben sie es geschafft, dass sie mehr Erwerbstätige haben. Das heißt, die Zahl der Erwerbstätigen ist gestiegen, obwohl die Bevölkerung schrumpft. Und das haben sie erreicht durch eine relativ kluge Politik, weil sie es geschafft haben, dass mehr Ältere arbeiten, mehr Frauen arbeiten, aber auch mehr Migranten. Und so kann man an Japan durchaus sehen, dass es möglich ist, den demografischen Wandel ganz gut zu gestalten. Läuft nicht alles perfekt, es gibt auch Probleme dort. Aber insgesamt gesehen muss man sagen, dass Japan das ganz gut hinkriegt.
Ja, ich habe das gelesen, habe gestaunt, habe gleichzeitig an Geschichten gedacht, die ich über Japan mal gehört hatte, dass das Thema Einsamkeit dort so dramatisch ist, dass es ältere Menschen gibt, die gehen in den Supermarkt, klauen dort was, damit sie ins Gefängnis kommen, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Das fand ich wirklich krass.
Also man muss auch sehen, dass es in Japan große Unterschiede gibt, auch zwischen Stadt und Land, was die Versorgung angeht, auch was die Versorgung mit Pflegeleistungen angeht. Das ist nicht überall toll. Und es gibt auch dieses Problem mit der Einsamkeit. Aber was die Japaner trotzdem schaffen, ist, dass sie über ihre Kommunen auch ein bisschen Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. Es gibt dort Weiterbildungseinrichtungen für Ältere zum Beispiel. Da gibt es dann Leute, die 78 sind und sich noch eine Ausbildung antun. Oder es gibt auch die Fälle, wo man versucht, die Pflege anders zu gestalten. Es gibt zum Beispiel Demenzcafés, wo sich Demenzkranke treffen können. Und in manchen Demenzcafés arbeiten die sogar. Also, was ich damit sagen will, die Japaner probieren viel aus. Das ist nicht alles Gold, was da glänzt, aber manches funkelt ganz gut.
Konkret das Beispiel mit dem 78-Jährigen, der eine Ausbildung macht, in was?
Ich glaube, das war Baumschnitt, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Es ging darum, dass er so eine Art Baumchirurg werden wollte und hat sich das von einem älteren Kollegen beibringen lassen, damit er sozusagen damit eine Tätigkeit hat, die er im Alter gibt. Es gibt auch so andere Fälle, wo dann beispielsweise frühere Leute, die halt im Management waren, irgendwelche Elektrogeräte Lager sortieren. Das sind manchmal sehr einfache Jobs, ne? Aber sie schaffen Teilhabe und das ist nicht so schlecht.
Dass die Japaner auch im Durchschnitt noch älter werden, hat natürlich ganz viel mit Lebensweise und Ernährung zu tun. Mhm. Wenn wir jetzt mal auf unser System gucken und die Gesundheit kostet im Alter einfach mehr, wann sind die Kosten am höchsten?
Das ist eine gute Frage, die Sie da stellen, weil das kann man so einfach gar nicht beantworten. Weil da gibt es verschiedene Theorien. Es geht eigentlich darum, dass man sagt, dass die Kosten kurz vor dem Tod am höchsten sind, weil dann die Versorgung am größten ist. Aber das ist egal, ob man mit 50 stirbt oder ob mit 80 stirbt, weil man quasi vorher versuchen die Ärzte halt viel, um einen am Leben zu halten. Wenn sie eine schwerkranke Krebserkrankung haben mit 48, 49, da wird halt viel versucht. Also wenn man sich die Gesundheitskostenentwicklung der letzten 20 Jahre anschaut, kann man nicht feststellen, dass die Alterung tatsächlich entscheidend war. Ich habe das mal gemacht und da sieht man zwei Phasen. In der ersten Phase von 2000 bis 2013, 14 sind die Gesundheitskosten etwa um 30% gestiegen. In der zweiten Phase von 2013 bis 2022 sind sie um 80% gestiegen. Also einmal 30%, einmal 80%. Und das ist insofern bemerkenswert, weil wir in der ersten Hälfte stärker gealtert sind als Gesellschaft, weil wir da weniger Zuwanderung hatten. In der zweiten Hälfte sind wir schwächer gealtert. Eigentlich hätte es genau umgekehrt laufen müssen. Wir hätten in der ersten Hälfte einen starken Kostenanstieg haben müssen und wir hatten ihn aber in der zweiten Hälfte. Und das hat nichts mit der Alterung zu tun, sondern mit den Besonderheiten des Gesundheitswesens.
Sie erwähnen in Ihrem Buch früheres Mitglied im Sachverständigenrat Peter Bofinger, jetzt aktuell auch in der Rentenkommission. Und er hat schon früher gesagt, dass die Politik der Rentenversicherung Kosten aufdrückt, ohne ihr das nötige Geld zu geben. Und als dann die Beiträge stiegen, waren angeblich die Bürgerschuld. Ist das so ein bisschen das Prinzip auch in der Politik, immer sich einen Schuldigen zu suchen?
Also er hat das damals in den 90er Jahren auf die Rente bezogen und da ging es darum, wie die deutsche Einheit finanziert worden ist. Und die hat am Anfang größtenteils die Rentenversicherung finanziert und dann stiegen natürlich irgendwann die Beiträge. Hinzu kam auch noch, dass die Arbeitslosigkeit gestiegen ist und dann stiegen die Beiträge noch mehr, weil weniger Einnahmen waren. Und plötzlich hieß es dann plötzlich, ja, der demografische Wandel ist schuld, die Leute haben zu hohe Ansprüche. Und deswegen müssen wir radikale Reformen machen. Und damals war es tatsächlich so, dass die Rente für etwas verantwortlich gemacht worden ist, was sie eigentlich gar nicht schuld war. Und wir erleben das ein bisschen im Augenblick auch bei der Krankenversicherung. Da sind jetzt plötzlich auch die Versicherten daran schuld, dass sozusagen die Beiträge gestiegen sind, zu viel Anspruch haben. Die Alten stürmen die Wartezimmer oder der Migrant nimmt den Zahnarzttermin einem weg und sowas. Und das ist einfach nicht wahr.
Herr Peter Bofinger ist übrigens morgen zu Gast in Leute, wird dann auch nochmal spannend. Und wenn wir drauf gucken, wenn Sie sagen, das ist einfach nicht wahr. Also ich hatte an manchen Stellen in Ihrem Buch schon den Eindruck, diesen Optimismus, den kann ich gar nicht teilen. Sie sagen, die Deutschen rauchen weniger, treiben mehr Sport und dank vermehrter Prävention sterben sie seltener an Herz-, Brust- oder Darmkrebs. Denn ich finde da auch ganz andere Zahlen. Also nämlich, dass Deutschland eine höhere Sterblichkeit als der OECD-Schnitt hat, Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache in Deutschland 2023 waren und 56% aller Todesfälle ausgemacht haben. Also nochmal die Frage, ob Sie sich vielleicht schönreden.
Nein, man muss sich das Bild genau anschauen. Man muss sich das Bild insofern anschauen, weil wir unterschiedliche Kriterien haben. Bei bestimmten Krankheiten sind wir nicht so gut, das ist Herz und Kreislauf. Beim Thema Schlaganfall sind wir besser. Bei uns ist es zum Beispiel teilweise so, dass der Zugang zur medizinischen Versorgung besser ist als in vielen anderen Ländern. Aber wir haben viele Ineffizienten in diesem System. Wir haben zum Beispiel bei der Notfallversorgung, wenn Sie sich den Arm brechen, drei Wege, das behandeln zu lassen. Sie können in die Notfallambulanz der Klinik gehen, Sie können die Kassenärztliche Vereinigung, die Notfallnummer anrufen oder Sie können den Rettungssanitäter kommen. Das sind drei Versuche und das halte ich zwei davon für zu viel. Und das gleiche Problem haben wir auch in der ambulanten und stationären Versorgung. Da werden viele Untersuchungen gleich doppelt gemacht. Also der Arzt in der Praxis nimmt Ihnen das Blut ab, in der Klinik kommt es wieder. In der Praxis sitzen Sie unter dem EKG, in der Klinik wieder. Wir haben sehr viele Ineffizienzen im System, die nicht besonders gut sind. Und was nun die Alterung angeht, wir trinken heute weniger Alkohol als vor 20 Jahren. Das ist ein Fakt. Wir rauchen auch weniger, das ist ebenfalls ein Fakt. Und wenn man sich die Daten für die Leute anschaut, dann ist der heute 60-Jährige in der Regel fitter, als er es vor 10, 20 Jahren war. Ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe zu arbeiten als Journalist, da ging man zu Pressekonferenzen und wenn das um 12, 13 Uhr war, da war es selbstverständlich, dass man ein Glas Weißwein, ein Bier oder manchmal sogar härtere Sachen bekommen hat. Sowas wäre heute komplett undenkbar. Also ich glaube schon, dass sich die Gesellschaft geändert hat und dass wir ein Stück gesünder geworden sind.
Die Gesellschaft wandelt sich, dennoch zu den Fakten zählt auch, Deutschland hat eine der höchsten Raten an Behandlungen wie Herzkatheteruntersuchungen in der EU. Es führt paradoxerweise aber nicht zu einer niedrigeren Sterblichkeit.
Das hat was damit zu tun, welche Anreizsysteme wir haben. Wir haben Anreizsysteme bei der Klinikversorgung, die darauf hinauslaufen, dass teure Operationen besser abgerechnet werden können. Und das führt dazu, dass wir besonders viele teure Operationen machen, weil sich das für die Klinik lohnt.
In Deutschland wird 20% mehr operiert als in anderen Ländern.
Ja, das hat was mit dem Abrechnungssystem zu tun, was wir vor 20, 25 Jahren eingeführt haben, was damals ganz gut war, was aber sich inzwischen zu einem Standortnachteil entwickelt hat, weil die Kliniken irgendwie Geld bekommen müssen, um ihre Finanzen zu sichern. Die Länder nämlich vernachlässigen die Investitionskosten. Und so versuchen die Kliniken, ihre Operationen zu optimieren. Wir geben mehr Geld für Kliniken aus, obwohl wir weniger Operationen haben in den letzten 3, 4 Jahren.
Vermutlich weniger für Prävention und dann, wenn das Problem da ist, wird dann gleich operiert. Also mehr Geld für Prävention wäre doch hilfreicher.
Ja, Prävention wäre immer gut. Prävention ist ungefähr, kann man immer sagen, wir müssen mehr Prävention machen, aber man muss es konkret machen. Wer muss denn Prävention machen? Wenn wir wirklich wollen, dass wir Prävention stärken, dann würde das bedeuten, dass wir uns den Gruppen widmen, wo das besonders wichtig ist. Den Leuten, die Minderheiten sind, die wenig Kohle haben, die in Problemvierteln leben, die schlechte Jobs haben. Das kann man nur so machen, indem man beispielsweise Sozialarbeiter dahin schickt. Das wäre Prävention. Aber in der Regel wird gesagt, Prävention, da macht man noch einen Yogakurs oder ein Achtsamkeitsding. Das ist keine richtige Prävention, sondern wenn man Prävention...
Kann man ja drüber diskutieren.
Kann man drüber diskutieren. Aber wenn man ernsthaft Prävention machen würde, würde das bedeuten, es müsste sehr konkret sein. Man müsste Sozialarbeiter in die Problemviertel führen und man müsste sie dort aufklären. Und das ist teuer.
Jetzt haben wir viel gehört über Rente und Gesundheitssystem. Andreas Hoffmann, Wirtschaftsjournalist bei uns in SWRs Leute. Sie haben sich ja intensiv damit auseinandergesetzt. Wenn Sie jetzt Empfehlungen aussprechen könnten, was als erstes angepackt werden muss, wo würden Sie ansetzen?
Also zuallererst würde ich plädieren, dass wir mehr Gelassenheit brauchen. Wir brauchen mehr Gelassenheit gegenüber diesen ganzen Horrorprognosen, was den demografischen Wandel angeht. Denn die meisten Prognosen waren falsch. Räumt sogar das Statistische Bundesamt an einem Punkt ein. Also ein bisschen mehr Gelassenheit wäre gut. Der zweite Punkt, den ich für wichtig halte, wäre, dass wir uns um Arbeitsmarkt und Bildung kümmern. Weil der Erfolg von der demografischen, wie wir mit dem demografischen Wandel umgehen, hat viel mit Arbeitsmarkt und Bildung zu tun. Schaffen wir es, den Arbeitsmarkt so flott zu halten, wie wir das in den letzten Jahren geschafft haben? Schaffen wir es, dass die Leute, die heute nicht arbeiten, vielleicht mehr arbeiten können? Zum Beispiel Migranten, denen wir viele Hürden in den Weg legen. Zum Beispiel Frauen, die nicht wissen, wo sie ihre Kinder betreuen sollen. Aber auch viele junge Leute. Wir haben 2,8 Millionen junge Leute zwischen 18 und 32, die keine vernünftige Ausbildung haben, weil die irgendwie durchgerutscht sind. Um die Sachen müssen wir uns kümmern. Und wenn wir das geregelt haben, müssen wir uns bei bestimmten Situationen, also was die Gesundheit angeht oder was die Pflege angeht, noch genauer widmen. Aber wichtig ist vor allen Dingen Arbeitsmarkt und Bildung. Und wie gesagt, ein bisschen Gelassenheit.
Sie sagen, der Arbeitsmarkt wird nicht so schrumpfen, wie behauptet. Was macht Sie denn so sicher?
Naja, wir haben es in den vergangenen Jahren geschafft, relativ viele neue Beschäftigungsverhältnisse hinzukriegen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir hatten im Jahr 1999 etwa 27 Millionen Arbeitnehmer, die Sozialabgaben bezahlt haben. Wir haben es heute 35 Millionen. Deutschland war offensichtlich attraktiv für Leute, hierher zu wandern. Und das müssen wir beibehalten. Wir müssen sehen, dass genügend Leute hierher kommen. Wir müssen sehen, dass die Leute, die hier schon leben, vernünftig ausgebildet werden, dass die auch mit der Zukunft klarkommen. Dass wir uns nicht 2,9 Millionen junge Leute leisten, die eine schlechte Ausbildung haben. Und Migranten, die eigentlich gerne arbeiten wollen, die wir aber vom Arbeitsmarkt fernhalten.
Die Kasse im Supermarkt wird zur Selbstbedienung. Im Restaurant guckt man, dass es ganz viel auf Self-Service geht. Es fallen zigtausende Jobs in der Autoindustrie weg. Also welche Jobs sollen das sein?
Naja, wir müssen sehen, dass wir auf der anderen Seite, wenn man sich den Arbeitsmarkt insgesamt anschaut, wir haben ein Problem, was den Industriesektor angeht. Da haben Sie recht. In bestimmten Industriebereichen fallen Jobs weg. In anderen Bereichen, was Dienstleistungen angeht, steigen sie aber. Wir haben zum Beispiel eine gar nicht so schlechte KI-Entwicklung in bestimmten Branchen. Wir haben ein paar Einhörner, die inzwischen ganz gut funktionieren. Wir haben sehr viel Jobaufbau in Gesundheit und Sozialdienstleistungen. Also allein in der Pflege haben wir in den letzten 20 Jahren die Zahl der Pflegekräfte hat sich verdoppelt. Also wir werden einen gewissen Wandel haben müssen. Wir werden sehen müssen, wie wir mit KI umgehen. Und wir werden die Leute, die wir haben, vernünftig ausbilden müssen.
Die Zahl in der Pflege mag sich verdoppelt haben, sie reicht nur nicht. Bis 2049 ist ein Drittel mehr Personal in der Pflege nötig.
Ja, das stimmt. Diese Prognosen kenne ich. Man muss sich aber auch anschauen, was wir schon geschafft haben. Wir haben nämlich in den letzten 25 Jahren es geschafft, sehr viele Pflegekräfte einzustellen. Und wir haben es geschafft, mit sehr vielen Pflegebedürftigen umzugehen. Wir haben bei der Pflegeversicherung aber ein Problem, unter dem wir im Augenblick leiden. Und das ist, dass uns eine Reform, die wir 2015 gemacht haben, aus dem Ruder gelaufen ist. Wir haben im Jahr vor der Reform etwa 60.000 bis 80.000 Pflegebedürftige gehabt, die zusätzlich dazu kamen, aufgrund der Alterung. Danach, nach der Reform, hatten wir 300, 330, 400.000. Wir haben also einen Großteil der Menschen zu Pflegebedürftigen gemacht, was nicht der Plan war. Und dann haben wir die Kosten auch noch falsch verteilt. Die haben die Kosten nämlich bei vielen Heimbewohnern abgelassen und wir haben sie bei den Arbeitnehmern überlassen. Der Staat hat sie nicht besonders fair verteilt und deswegen haben wir heute ein Problem bei den Heimen, dass die Leute immer mehr bei den Heimen dazu zahlen müssen.
Was kaum noch bezahlbar ist.
Teilweise ist es kaum noch bezahlbar. Es gibt zwar, muss man fairerweise auch sagen, Hilfen vom Staat, dass man bestimmte Zuschüsse bekommt, aber das schafft es nur gerade, die Kosten so ein bisschen im Griff zu halten. Aber wir bräuchten da eine Lösung, die für die Leute erklärbar ist, die aber auch die Belastungen tragbar macht. Und ich finde, wenn man 3.000 oder 3.500 Euro im Monat für die Pflegeversicherung im Heim abdrücken muss, das können sich viele nicht leisten.
Also abschließend, was lässt Sie dennoch optimistisch in die Zukunft gucken?
Die letzten 150 Jahre. Wir haben in den letzten 150 Jahren demografischen Wandel gehabt. Wir haben in den letzten 150 Jahren den Trend gehabt, dass wir immer weniger Kinder und immer mehr Alte haben. Und wir haben in den letzten 150 Jahren einen beispiellosen Wohlstand erlebt. Wir haben heute große Autos, wir haben heute große Wohnungen, wir haben einen ausgebauten Sozialstaat. Vor 70 Jahren hat noch keiner ein Smartphone gehabt. Das einzige Smartphone, das es gab, konnte man im Fernsehen sehen, wenn man Raumschiff Enterprise geguckt hat, wenn James T. Kirk den Kommunikator geholt hat. Heute hat jeder eins von diesen Dingern da. Also wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber die Vergangenheit zeigt, dass wir den demografischen Wandel gut bewältigt haben. Und warum sollte uns das nicht in Zukunft auch gelingen?
Andreas Hoffmann, herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute.
Ich bedanke mich auch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.